Ich habe ganz lange nicht viel anfangen mit dem Hiob. Ich habe das sicher schon als junger Mann gelesen damals und habe immer das Gefühl gehabt, schwieriges Buch, 42 Kapitel lang. Und der Anfang, ja, der hat mir gefallen, aber nachher die Reden von den Freunden mit dem Hiob und hin und her, ich konnte das nie einordnen. Und erst eigentlich seit einem Jahr fand mir der Hiob anfangen gefallen. Und Hiob heisst der Angefeindete. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, aber es passt eigentlich schon ganz gut zum ganzen Hiob, zu 42 Kapitel, der Angefeindete. Und ich habe es gestern auf PowerPoint gezogen, weil Marie-Louise gesagt hat, mal, da können sie besser folgen. Aber ich habe es eigentlich nicht so gern, weil da muss ich mich daran halten, was dort steht. Also da ist man nicht ganz so frei, das hat dafür und dawider. Aber das ist gestern noch entstanden, die PowerPoint. Und das Zitat von der Elisabeth Elliot ist heute Morgen noch dazugekommen. Und ich glaube, das ist Hammer, was sie gesagt hat. Die hat ja ihren Mann verloren, der zu den Indianern gegangen ist, glaube ich. Und der zweite Mann hat sie an Krebs verloren. Und wenn die sagt, Suffering is not for nothing, das passt sehr gut zum Hiob. Leiden ist nie für nichts. Das ist eine Botschaft, die man nicht so oft hört. Leiden ist nie für nichts. Leiden hat immer einen Sinn, einen Grund, einen tieferen Grund. Und der Hiob geht vielleicht in die gleiche Richtung, der Angefeindete. Und er hat natürlich mit einer ganz grossen Frage vom Leid zu tun in dieser Welt oder vom Leid, wo nicht verdient ist, werden wir noch sehen, wenn man den Hiob liest. Es war nicht verdient gewesen. Nur er hat es nicht mitbekommen. Aber Suffering is not for nothing. Und was mir geholfen hat, um den Hiob besser zu verstehen, ist ein bisschen eine Zusammenfassung zu sehen vom Hiob. Und das wird ja auch in einer Gliederung einfach, das hilft. Der Kapitel 1 und 2, also wirklich der Anfang, ist spannend. Sein Leben hier auf der Erde und dann wechselt sie in den himmlischen Bereich. Und dort sehen wir drei Gruppen im himmlischen Bereich. Wir sehen Gottes Söhne, die himmlischen Wesen oder die Engel. Und einer wird rausgehoben aus diesen Gottessöhnen raus, der Satan. Also die zwei sieht man mal, wenn man wechselt nachher in den ersten zwei Kapiteln. Und die kommen vor den Thron Gottes. Also Gott, Gottessöhn und Satan. Und das wechselt im Kapitel 1 und 2 hin und her. Sehr spannend, werden wir nachher anschauen. Und nach Kapitel 3 muss natürlich Platz haben im ganzen Hiob. Der Hiob klagt. Ein ganzes Kapitel lang. Er klagt sein Leid. Und das ist okay, das gehört natürlich dazu. Und nach Kapitel 4 bis 37 kommen seine vier Freunde. Habe ich das alles aufgeschrieben? Genau, ja, da steht es ja wunderbar. Kommen die vier Freunde und die Gespräche hin und her. Und dort ist der Klassiker drin, den Elisabeth schon gesagt hat. Kapitel 19, 25, ich weiß, mein Erlöser lebt. Und wir müssen natürlich 26 noch dazu lesen. Hammer, was dort steht, hat es mit den Augen gesehen, Gott gesehen. Und irgendwie schon der Jesus im Voraus gesehen, er hat ja dann schon existiert, aber eben. Und dann, nach Kapitel 37, kommen vier Kapitel, wo endlich Gott redet. Vier Kapitel lang, werden wir anschauen. Endlich kommt hoffentlich eine tiptop Antwort auf das Leid in dieser Welt. Wir werden noch staunen, was er für eine Antwort gibt dort. Und nachher kommt noch der Schluss, logisch, am Schluss kommt noch der Schluss, Kapitel 42. Also jetzt haben wir ihn schon durch, den Hiob, aber wir wollen ein paar Sachen natürlich miteinander anschauen. Fangen wir im ersten Vers an, habe ich das aufgeschrieben dort? Nein, Gott redet, ah genau, und der Schluss, Kapitel 42. Das ist eben, wenn man das hat mit dem Gerät. Wer das in dieser Bibel nachschauen will, wo da liegt, ist Seite 387. Und manchmal hilft es mitzulesen. Im ersten Vers steht, es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm, untadelig und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Wow, wenn das über jemandem ausgesprochen wird, ich weiss nicht, ob noch manche andere in der Bibel, doch ich weiss, es ist nicht manche andere in der Bibel, die so gut wegkommt wie der Hiob. Das wird über ihn gesagt. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und Gott nennt ihn viermal Knecht. Im Kapitel 1 und 2 und ganz am Schluss noch einmal wird er viermal Knecht genannt, Diener Gottes. Das ist gewaltig. Wenn Gott selber sagt zu Satan, hast du meinen Diener gesehen? Hast du meinen Knecht gesehen, wo du da über die Erde gegangen bist? Hast du meinen Knecht gesehen? Und wenn wir dürfen Diener Gottes sein, sind wir eigentlich auch. Was heisst eigentlich? Wir sind Diener Gottes. Wenn das Neue Testament liest, ist es eine Ehrenbezeichnung, wenn man darf Knecht Gottes sein. Auch das ist, wie Elisabeth Elliot sagt, Leiden ist nie für nichts. Und Knecht Gottes sein ist nicht unbedingt eine populäre Aussage heutzutage. Aber es ist das Wort Gottes, das das über uns sagt, dass wir seine Diener dürfen sein. Der Hiob, er war relativ reich, steht dort im Vers 2, und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter. Er hatte 10 Kinder gehabt. Grossfamilie. Ich weiss nicht, haben wir in unserer Gemeinde jemanden mit 10 Kindern? Nicht, dass ich es wüsste. Und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Also, er war reicher als alle gewesen. Und ich behaupte mal, das ist auch heute noch ein grosser Bauer. Ich weiss nicht, ob es in der Schweiz so einen grossen Bauer gibt. Ich bin Bauernsohn, wir waren nie so gross gewesen. Aber das war ein grosser Bauer und ganz erfolgreich und ein gottesfürchtiger Mann, steht nachher dort. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl an jeder in seinem Hause an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Also ein toller Mann, wie er hier geschildert wird, gottesfürchtig, untadelig, unglaublich fromm. Und so wird er vorgestellt, der Hiob. Und materiell gesegnet. Der reichste Mann im Osten, im Land aus. Es hat keinen reicheren gegeben als ihn. Und wir wissen die Geschichte, geht es weiter. Jetzt im Vers 6. Jetzt geht es weg von dem irdischen ins himmlische Bereich. Und ganz wichtig an diesem Punkt ist, der Hiob kommt das nicht mit über. Sind wir uns das bewusst? Was jetzt kommt, hat der Hiob nicht mitbekommen. Sehr wichtig, weil das wechselt die ganze Zeit jetzt da, ich habe es mal so hergeschrieben in diesem 2 Kapitel. Der Hiob kommt das nicht mit über. Aber was dort abläuft, hat Auswirkungen ins Leben von dieser irdischen Welt. Ich finde das ein spannender Gedanke. Und er hilft mir auch zu dieser Aussage von Elisabeth Elliot, wenn sie sagt, Suffering is not for nothing. Also Leiden ist nicht für nichts. Was dort abgeht, hat Auswirkungen ins Leben des Hiob. Und bevor wir jetzt dort noch sehen, dass er alles verliert, alles Materielle, möchte ich mit euch lesen, ab Vers 6. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Also da siehst du, dass der Satan eben auch ein Gottessohn war oder ein Engel war. Und wir wissen sogar aus dem Jesaja und aus anderen Stellen, dass er der Oberst war in dieser Hierarchie bei den Engeln. Luzifer war der Oberste, der schönste, wunderbarste Geschöpf Gottes war. Kam auch der Satan unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan. Jetzt kommen sie alle vor den Thron Gottes. Der Herr aber sprach zu Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt, er wird dir ins Angesicht absagen. Jetzt findet also etwas statt zwischen Satan und Gott. Gott sagt, hast du mich nicht gesehen? Und Satan sagt, klar habe ich ihn gesehen. Aber logisch, dass er dich lobt und preiset, wenn du den so reich segnest. So mit anderen Worten, wenn Gott jemanden segnet, den lobt und preiset man. Oder anders, muss Gott mich segnen, dass ich ihn lobe und preise? Das ist vielleicht das Erste, was ich daraus lernen will. Nein. Könnte es etwa sein, dass der Hiob um Gottes Willen Gott gelobt und preiset hat? Das meint der Satan nicht. Nein, der ist so materiell gesegnet, darum lobt er und preiset er Gott. Und dort kommt es mir so vor, wie die Behauptung, das ist die erste Behauptung vom Satan, dass Gott sagt, gut, wenn wir schauen. Machen wir Abmachung miteinander. Ich nämlich glaube, der Hiob lobt und preiset mich, weil er mich gern hat. Weil er mich kennt und weil er mich liebt. Und nicht wegen dem Materiellen. Und das gefällt mir, das ist eine Lektion, die ich in meinem Leben umsetzen will. Gott loben und preisen ist immer richtig. Du kannst machen, was du willst im Leben, wenn du Gott lobst und preisest. Das möchte er immer. Und nicht, weil er uns reich segnet und nur darum tun wir ihn Lob und Preise, sondern auch, weil wir um seiner selbst willen Gott loben und preisen. Der darf der Satan ihm alles Materielle wegnehmen. Und das liest man ja auch ganz schnell drüber. Ich meine, bei mir, wenn Gott mir alles Materielle wegnimmt, ich habe kein Haus, ich habe keine Wohnung, ich habe ein Auto, gut, okay, ist halt weg. Ich habe ein paar Kleider, ein paar Schuhe, aber schon viel mehr habe ich nicht mehr. Und ich kenne nur eine Person in meinem Leben jetzt, persönlich, die mal Hab und Gut verloren hat. Vielleicht haben wir Leute unter uns, so gut kenne ich euch gar nicht, die das erlebt haben. Aber wenn wir natürlich ein bisschen an unsere Flüchtlingssache denken, dann können uns schon Leute sein, die Hab und Gut verloren haben. Selbstverständlich. Damals, wo im Balkan da der Krieg war, bin ich im Flüchtlingslager dort unten. Und da sind Leute mit einer Plastiktasche gekommen und das war alles, was sie hatten. Die haben Hab und Gut verloren. Aber in der Schweiz kenne ich nur einen, der Hab und Gut verloren hat. Und hier hat aber einer sehr viel verloren. Der Hiob war der Reichste und der hatte sehr viel zu verlieren. Und er hat alles verloren, was man konnte verlieren. Und er hat seine 10 Kinder verloren. Ich meine, wahrscheinlich in unserer Gemeinde gibt es Leute, die ein Kind verloren haben. Wiederum, ich kenne euch zu wenig gut. Und das ist Schmerz. Der hat 10 verloren. 10 Kinder. 3 Töchter, 7 Söhne. Man liest ein bisschen schnell drüber da. Aber was das bedeutet, oh. Er hat 7000 Schafe verloren. 3000 Kamel, 500 Jochrinder, 500 Eselinnen und ganz viele Angestellte verloren. Was macht der Hiob? Beeindruckt mich ganz schwer, wo die Nachricht gekommen ist. Vers 20 im Kapitel 1, da stand Hiob auf. Nachdem er alles mitteilt bekommen hat, zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief vor Gott auf Knie gegangen und sprach, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen. Nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Beeindruckt. Der Herr hat's gegeben, der hat's wieder genommen. Ich lobe dich trotzdem, weil ich Gott um seiner selbst willen lobe. Das ist Kapitel 1. Kapitel 2 geht ganz, in einem ganz ähnlichen Muster weiter. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Und jetzt kommt etwas Entscheidendes. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Und das ist ja die grosse Frage im Leid von dieser Welt und im Leid von unseren Mitmenschen manchmal. Und sogar als Entschuldigung wird es genommen. Wir haben auch eine Familie in unserem Bekanntenkreis, die sagt, wir können nicht an einen Gott von der Liebe und Gnade glauben. Die haben ein Kind verloren, das einfach in der Nacht gestorben ist. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Da kommt es. Gott sagt zu Satan, ohne Grund hast du eine Behauptung da. Und du hast aber gesehen, er hat Gott gelobt und preisen, trotzdem an einem Ausweg genommen. Du aber hast mich bewogen, ohne Grund. Aber Hiob kommt das natürlich nicht mit über das Gespräch, ist ja klar. Der lebt einfach ohne die Information, die in der unsichtbaren Welt abgeht, aber in sein Leben hineinwirkt. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Jetzt kommt die zweite Behauptung. Vorher die erste, jetzt die zweite. Wart noch mal ab. Und Gott lässt sich wieder darauf ein. Das finde ich erstaunlich. Weil Gott und, habe ich nicht gesagt vorher, und alle Gottes Söhne, die ganzen himmlischen Wesen, die schauen mit, die beobachten mit und die staunen auch über den Hiob, über den Mann Gottes. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zu Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis zum Scheitel, von der Fußsohle bis zum Scheitel krank geworden. Monatelang. Nicht nur 3 Tage, nicht nur 2 Wochen. Monatelang schlimm krank geworden. Hab und Gut verloren, jetzt geht es nach Gesundheit. Die ganze Gesundheit verloren. Puh. Loben wir Gott, weil wir gesund und stark und sportlich sind? Oder loben wir Gott um seiner selbst willen? Lehre ich daraus. Und seine Frau fängt an zu jammern. Und ich nehme sie ein bisschen Schutz, weil dürfen wir nicht vergessen, die hat auch 10 Kinder verloren. Die hat auch Hab und Gut verloren. Und jetzt hat sie noch einen Mann, der total krank ist. Von Fußsohle bis Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Also wir müssen einfach ein bisschen bedenken, was sie gerade alles durchgemacht hat. Er aber sprach zu ihr und er tut ziemlich barsch antworten, würde ich jetzt sagen. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Weiber reden. Die törichten Weiber. Haben wir Gutes empfangen von Gott? Und sollten das Böse nicht auch annehmen. Oh, hört man nicht mehr so oft heute. In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Das Gute nehmen wir gern, das andere nicht. Ah, Hiob ist anders. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen. Beeindruckt mich. Beeindruckt dich. Im Credo haben wir gerade letzte Woche 2 Gruppen gehabt, die abgesagt haben. 2 grosse Gruppen wegen dem Virus. Gott lob und preisen. Er hat ganz viel Gutes gegeben dieses Jahr. Er gibt auch das. Gott lob und preisen. Gerade umsetzen. 1:1. Was Doris auch gesagt hat. Die Sachen, die gerade kommen im Leben. Gott um seiner selbst willen loben und preisen. Das ist der Start im Hiob. Ganz spannend, das Spiel zwischen unsichtbarer Welt und sichtbarer Welt. Und er geht es weiter, er klagt. Selbstverständlich darf man auch klagen. Und das sehen wir auch dort. Und der kommt 4 bis 37. Manches Kapitel, 4 Freunde. Und die Freunde machen vieles richtig. Aber alle 4 Freunde behaupten, Hiob, du hast etwas verbockt. Hiob, irgendwo ist du Sünd. Und Hiob sagt, ich weiss von nichts. Ich habe ein reines Gewissen. Ich weiß von nichts. Und er lässt sie an und so weiter. Und drei Freunde und dann der Elihu. Das ist der Jüngste, der kommt zuletzt. Er hat fast nicht mehr gewartet. Er hat das Gefühl gehabt, die Alten, drei vorher, bis die endlich im Hiob sagen, was Sache ist. Die brauche ich ja ewig und so weiter. Und dann kommt er endlich der Elihu an. Ziemlich arrogant, muss man sagen. Ziemlich eingebildet kommt er daher. So ein Junge, der das Gefühl hat, ich weiß es besser. Wahrscheinlich IQ 220 oder so etwas. Also oben drüber. Aber ganz spannend ist, im letzten Kapitel kommen die vier Freunde wieder. Und der Hiob darf für die drei Freunde darf er opfern und Versöhnung bewirken. Der Elihu nicht mehr. Der wird nicht einmal erwähnt. Finde ich noch spannend. Manchmal ist man zu vorschnell im Thema Leid und Leiden. Und so eingebildet, dass man die Antworten hat. Es ist nicht ganz so einfach, das Leid von dieser Welt zu erklären. Und er wird nicht mehr erwähnt. Gott lässt ihn gerade weg. Das ist noch interessant. Er übergeht ihn einfach. Die drei anderen kommen Versöhnung über durch Hiob. Gott erlaubt ihm das. Also sehr, sehr spannend. Dann gehen wir da weiter zu vielleicht noch den Klassiker. Ja, klar, den müssen wir ja nehmen. 1925, wer will, kann das aufschlagen? Weil das ist ein Vers raus, aus diesen Reden raus, von diesen vier Freunden. Der Hiob redet, die Freunde reden und hin und her. Und der Hiob hat dort eine wunderschöne Aussage, das ist eben, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn man das weiterliest, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch damit dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Wow, die Hoffnung, die er hat. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. In seinem Leiden und so weiter weiss er, sein Erlöser lebt. Und er wird Gott sehen mit seinen Augen und nicht irgendjemand anders. Die Lieben, ich kenne euch wieder zu wenig gut, das ist schlimm. In den letzten 6 oder 7 Monaten bin ich nur 2 Mal in dieser Gemeinde gewesen. Einmal und heute das 2. Mal. Und ich habe bei vielen von euch nicht den Vornamen gegeben. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn du heute da sitzt und das nicht kannst sagen, wenn du zum Beispiel nur kannst sagen, ich weiß, dass ein Erlöser lebt, oder ich weiß, dass dein Erlöser lebt, dann ist das zu wenig. Du solltest können da sitzen und sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das wäre das Geheimnis. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du nach dem Gottesdienst vorkommen, der Adi erklärt dir das, wie das geht. Oder ich erkläre dir das, wie das geht. Dass du kannst sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass du kannst mit Gott sehen. Und dass du das Verlangen nach ihm überkommst, wie der Hiob. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Diese Hoffnung haben wir vor uns. Ein Wiedersehen. Und irgendwie hat er Gott gesehen. Das kann man auch im letzten Kapitel, im 42, kommt das auch wieder vor. Und dort steht, sagt er im Vers 5, Kapitel 42, Vers 5, wer das mit aufschlägt, ich hatte von dir nur vom Hören Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Boah. Irgendwie hat er Jesus gesehen. Der Jesus, bevor er in dieser Welt war, hat sich Gott ihm offenbart. Und übrigens, das ist nicht nur beim Hiob so, das ist auch im Daniel so. Daniel 10, Vers 8, oder in der Offenbarung der Johannes, in der Offenbarung von Johannes 1, Vers 17, siehst du genau das Gleiche, die haben Jesus gesehen. Und einfach, dass wir da einen Klassiker rausgenommen haben, aus diesen Reden raus, aus diesen vielen Kapiteln raus. Und das geht einfach hin und her dort, und die drei Freunde machen vieles richtig, das schon. Dann geht es weiter. Oh, da hätte ich ihn sogar aufgeschrieben. Und die anderen Verse auch noch. Endlich redet Gott. In 4 Kapiteln. Und endlich kommt hoffentlich eine klare, simple, einfache Antwort auf das Leid und Leiden in dieser Welt. Die Wahrheit ist, in diesen 4 Kapiteln und 123 Versen kommen ca. 77 Fragen. Und Gott kann sich leisten, nicht in einem einzigen Wort auf das Thema Leid einzugehen. Und Gott kann sich leisten, nicht in einem einzigen Wort allgemein etwas zum Leiden zu sagen. Er stellt 77 Fragen in 4 Kapiteln. Und man erwartet jetzt endlich die Antwort auf Leid. Oder ist das die Antwort? Ist echt das die Antwort? Auch wenn er nicht so antwortet, wie ich es erwarte. Ich glaube doch. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass er die unsichtbare Welt adressiert mit diesen 4 Kapiteln und die sichtbare Welt. Ja, was ist denn in diesen 4 Kapiteln? Wenn du die noch nie gelesen hast, solltest du heute lesen. Muss ich dir sagen, und nicht nur einmal. Die 4 Kapitel, Gott redet. Hat nicht Doris von dem geredet heute Morgen? Gott redet in diesen 4 Kapiteln. Jetzt kommt er zu Wort. Stell Fragen. Spannende Fragen, lustige Fragen. Ist das die Antwort auf Leid? Auf eine gewisse Art und Weise ganz bestimmt. Schauen wir mal rein ins Kapitel 38. Ich habe dort ein paar Kreisel gemacht. Um was geht es denn eigentlich? Und ich lese mal nur so 10 Wörter, die ich eingekreiset habe. Meer, Wolken, Quellen, Licht, Schnee, Hagel, Blitz, Donner, Regen, Eis und, und. Es geht um Natur. Und wenn du noch weiter liest, also Kapitel 38 und dann ab Kapitel 39 habe ich wieder Kreisel gemacht in meiner Bibel. Jetzt musst du mal dort hören. Löwin, Krähe, Gämse, Hirschkühe, Wildesel, Wildstier, Straussin, Ross, Falke, Adler. Ha, jetzt redet er von den Tieren, vorher von der Natur und dann von den Tieren. Und von diesen 4 Kapiteln kann sich Gott leisten, in 2 Kapiteln, im 40 und 41, 2 Tiere zu beschreiben. Nur 2 Tiere. Und er kann sich leisten, 2 Tiere zu nehmen, die ausgestorben sind. Und er beschreibt die. Der Behemoth und der Leviathan. Beschreibt er dort wunderbar. Der Dinosaurier und der Drache. Es ist nicht das Krokodil. Lies es mal wirklich durch. Lies nur die Bibel. Das ist nie und nimmer das Krokodil, wo viele Ausleger sagen. Nie und nimmer ist das Krokodil. Aber egal. Er tut dort den Dinosaurier und den Drache. Ich sage das einfach. Lies die 4 Kapitel und staun über das Reden Gottes. Endlich antwortet er 4 Kapitel lang. Übrigens, das habe ich nicht gewusst, dass diese 4 Kapitel in der Weltliteratur scheint weit, weit, weit oben sind. Und Sachen, die dort stehen, die Wissenschaftler immer noch herausfinden und merken, so ist es aber. Und so ist es, und sagen sie, ja, da steht es schon lange. Schauen wir mal eins anschauen, zum Beispiel. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen? Kapitel 38, Vers 16, wer das Wort mitlesen. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf dem Grund der Tiefe gewandelt? Hat man herausgefunden, dass es im Meer unten innen Quellen gibt von Süßwasser und nicht nur kleine, riesige Quellen. Hat man erst jetzt in den letzten Jahren herausgefunden. Zum Beispiel eins von denen. Und ganz manches da drinnen, die Wissenschaft kommt erst drauf. Und der Hiob hat schon gewusst. Aber tun wir mal dort den Anfang lesen von Kapitel 38, wo Gott von Anfang an reden. Endlich tut er Anfang reden. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Oh, Hiob, schon die erste Frage. Wo bist du gewesen, als ich die Erde gemacht habe? Ja, bringen wir gerade noch her, glaube ich, knapp. Die erste Frage können wir noch beantworten. Könntest du sie beantworten, ganz spontan? Wo bist du gewesen, wo Gott die Erde In seinen Gedanken, genau, sehr gut. Wir waren seine Gedanken gewesen. Schon dann hat er uns gesehen, natürlich. Aber ich sage euch, die Fragen wären schwieriger. Das war jetzt eine leichte. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr, der Erde, das Maß gesetzt hat? Oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Ja, wie gross und wieso ist sie rund und nicht eckig und. Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als mich die Morgensterne miteinander lobten. Ha, das ist das Nächste. Wenn Wissenschaftler das Mikrofon ins Universum haben, dann sagen sie, sie hören die Sterne singen. Oh, jetzt lesen wir das nochmal. Als mich die Morgensterne miteinander lobten. Die heutige Wissenschaft tut das Mikrofon in die Sterne raus und sie sagen, die Sterne singen. Ich es holt mich vom Sockel, solche Sachen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin begeistert über dem. Und jetzt das Nächste dort, ganz gut. Als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne. Oh, wer war echt dort dabei gewesen, wo der erschaffen ist? Ist echt Satan dabei gewesen und hat gelobt und gejuchzt vor Freude, als er gesehen hat, wie Gott die Erde erschaffen hat? Sehr wahrscheinlich. Ist ja erst nachher wahrscheinlich auseinandergegangen. Aber ich finde es einfach spannend, als wir die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottes Söhne. Vielleicht noch eins zu den Sternen, kommen wir ein paar Stellen. Wir können nicht alles anschauen, ist unmöglich. Aber geht mal zu Vers 31 in Kapitel 38. Kannst du die Bande des sieben Gestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Das sind jetzt Sterne, die wir kennen. Orion, sieben Gestirn kennen wir mehr unter Plejaden. Wer von euch kann in einem guten Sternenhimmel Plejaden zeigen? Die kleine Sternengruppe, 6, 7, 8 Sternchen. Kennt ihr die? In den Psalmen werden sie auch erwähnt. Und je nach Jahreszeit sind es 6 Sternchen oder 7 oder 8. Und da werden sie genannt. Und die Namen, die der Hiob braucht, werden heute noch gebraucht. Es hat sich nicht geändert, die Namen. Und den Orion, den kennen wir aber. So eine, wie eine Gürtelschnalle und 3, 4 Löcher hinten dran. Ja? 7 Gestirne zusammenbinden. Du, Hiob, tu doch mal den Plejade dort ein bisschen. Oder den Gürtel des Orion auflösen. Tu doch mal den Gurt auf, dort oben, Hiob. Mach doch mal. Kannst du das, Hiob? So quasi Gott sagt, du, dort oben kommst du nicht einmal her. Und ich habe das dort da für euch. Könnt mal schauen. Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen? Zur rechten Zeit oder die Bärin samt ihren Jungen heraufführen? Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Ich bin so aufgewachsen. Meine Mutter hat gut geschaut dort. Die Sternzeichen, die Horoskope, die 12, die es gibt im Jahr, immer solche Dinge haben wir nicht dürfen lesen und nicht schauen. Das hat sie von uns ferngehalten. Und sie hat es gut gemeint, du warst richtig gewesen, aber durch das habe ich immer gemeint, dass sie etwas Schlechtes. Ja, jetzt steht da, kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen? Jeden Monat, seit Tausenden von Jahren, kommt das Monat für Monat für Monat. Es sind wunderbare Zeichen im Himmel. Und der 14. Vers im Schöpfungsbericht aufschlagen. Schau mal, was dort steht. Im 14. Vers, zuvorderst vorne in der Bibel, wo sie anfängt, dort steht etwas Spannendes drin. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen. Zeiten, Tage und Jahre. Hey, Gott hat ein Zeichen im Himmel da, im Sternenhimmel. So quasi, wie wenn er mit dem Auge wird, zuzwinkern, sagen, hey, schau mal rauf. Das ist für dich. Ich habe Zeichen im Himmel da. Jeden Monat ist anders. Und der Henry M. Morris, der hat das studiert und der hat gesagt, in diesen 12 Zeichen, die über das Jahr kommen, an die Sterne, hat der Adam, der Noah, der Henoch, der Abraham gesehen, da kommt der Erlöser. Leider ist das Wissen nur noch teilhaft vorhanden, nicht mehr ganz. Aber die haben das Wort Gottes nicht gehabt, aber sie haben den Sternenhimmel gehabt. Und jetzt merken wir auch, der Abraham hat in den Himmel geschaut und hat in diesen Zeichen gesehen, es kommt einer, es kommt ein Erlöser. Also sehr, sehr spannend. Einfach, dass wir spüren, Gott antwortet. Und sind wir uns bewusst, dass wir die Sternzeichen und die Bilder am Himmel nur von der Erde aus sehen. Vom Mond aus siehst du die schon nicht mehr. Weil die Sternzeichen sind nicht auf einer Ebene. Ein Stern ist 1000 Lichtjahre weiter hinten und der andere 1000 Lichtjahre weiter vorne. Und wenn du den Standort verstellst, ist nichts mehr da. Kein einziges mehr. Und ist das nicht spannend? Also so etwas haut mich um. Und dass wir Zeit und Monate und Jahreszeiten alles danach richten, bis heute. Und dass die gleichen Namen bis heute, ich bin beeindruckt. Kannst du die Bande des sieben Gestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit oder die Bärin samt ihren Jungen heraufführen? Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Also, 4 Kapitel. Wir könnten noch mehr da drin anschauen. Es wäre sehr spannend. Eben der Behemoth und der Leviathan wäre dort noch. Es wäre auch ganz spannend. Aber jetzt tut Gott antworten. Und er tut nicht direkt antworten. Aber wie tut er denn antworten? Wenn es eine Antwort ist auf Leid und Leiden, auf unverdientes Leiden beim Hiob. Er tut eigentlich antworten, indem er sagt, Schöpfung. Ich bin der Schöpfer von Himmel und Erde. Mit unseren Gästen gehen wir viel in die Berge. Und ich muss euch sagen, wenn ich am Morgen mit denen rausgehe und in Gesichter schaue und am Abend zurückkomme und in Gesichter schaue und auf Gespräche höre im Speissaal, das macht etwas. Wenn sie an einem frischen Bergbach vorbeigehen, der einfach herrlich vor sich her rauscht. Wenn sie ein dunkelblaues, kleines Enzian sehen, das so kräftig blau ist. Und wenn sie ein Edelweiss sehen. Oder einen Steinbock sehen. Am Abend am Tisch gehen sie anders. Schöpfung, Natur, das Universum, das hat eine heilende Wirkung. Es tut etwas mit einem. Es ist theologisch falsch, aber in der Schöpfung ist man am Schöpfer ein bisschen näher. In den Bergen ist man am Schöpfer ein bisschen näher. Es ist nicht ganz richtig biblisch. Und doch hat es eine Wahrheit. Und wenn ich das lese, merke ich, dass Gott sagt, du, schau in die Natur. Wer tut in der Wüste aussen, lass regnen, dass es pflänzlich kommen kann. Niemand geht her. Ich schaue dafür, steht da auch drinnen. Ich sorge dafür, ich schaue dafür. Und die ganzen Gottessöhne, und alle beobachten das. Und sie sehen, ein Hiob vertraut Gott. Verliert alles Materielle, verliert Gesundheit. Ein Hiob vertraut Gott. Ein Hiob lässt zu. Schöpfung, Natur hat eine heilende Wirkung. Und ich glaube, Gottes Söhne, wenn die das sehen, dass der Hiob an Gott festgehalten hat, die sind ermutigt worden. Wow, der Mensch, der hat festgehalten an Gott. Auch in den tiefsten Leiden hat er Gott gelobt und preiset. Und das hat Ermutigung im Himmel gegeben. Auf der anderen Seite, Antwort für uns Menschen, sehr schwierig zu geben. Aber ich habe den Eindruck, Gott will mit diesen 4 Kapiteln sagen, Hiob, du musst es nicht wissen, warum du leidest. Oh, Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage. Aber das ist so ein bisschen mein Eindruck. Hiob, du musst es nicht wissen. Ich muss dir keine Antwort geben. Ich schulde dir auch keine Antwort aufs Leid. Das sage ich eigentlich nicht gern. Weil wenn es Leute da hat, die leiden, die wollen eine Antwort. Aber Gott in seiner Gnade kann, wenn er das will, manchmal auch sagen, warum jemand durch Leid gegangen ist. Und oftmals später im Leben, rückblickend, kommt man Antworten über. Aber, ganz ehrlich gesagt, die 4 Kapitel, Gott muss nicht, Gott ist nicht Rechenschaft, verpflichtet uns gegenüber. Aber ich glaube, Schöpfung und Natur hat eine heilende Wirkung. Beim Hiob damals und auch bei uns heute. Darum nicht nur in der Städte in euren Freizeiten, geht auch raus in die Natur in euren Freizeiten. Es macht etwas, es tut etwas mit unserem Innersten. So, wir kommen da zum Schluss. Ich habe noch ein paar Verse aus dem Neuen Testament. Oh, da wäre noch ganz viel gewesen. He? Zu diesen vier Kapiteln vielleicht noch. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seine Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Für Gott. Ich habe noch ein paar andere Verse für euch. Tun wir nicht mehr lesen, die Zeit ist um. Die wollen, können das aufschreiben. Ganz tolle Verse. Gott wird uns nicht versuchen über unsere Kraft raus. Und Epheser sollte man eigentlich lesen, weil der kommt die Gemeinde ins Spiel. Wenn die Gemeinde treu ist und die Gemeinde Gott vertraut, gibt das Zeichen in die unsichtbare Welt. Und es gibt Zeichen gegen die feisteren Mächte und Gewalten. Wenn wir als Gemeinde treu Gott loben und preisen, trotz der grössten Schwierigkeiten. Epheser, lesen 3, 9 bis 11. Ganz, ganz tolle Antwort dort. 2. Korinther 4, 17, mit dem möchte ich aufhören, da habe ich für euch hier noch. Römer 8, 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist vielleicht ein Trost, wie jemand von uns da ist und durch schwere Zeiten geht, durch Leidenszeiten geht, ist das vielleicht ein Trost. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Jetzt müssen wir noch Kapitel 42 anschauen, aber die Zeit ist um. Aber der Hiob ist reich gesegnet worden am Schluss und er ist alt und lebenssatt gestorben. Und mit dem Zitat von der Elisabeth Elliot aufhören: Suffering is not for nothing. Ich bete noch, dann freuen wir uns auf Singen mit euch zusammen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort.